Ich freue mich über die Gäste hier im Studio. Sandra Schumacher und Paul Schäffer vom Zimmertheater. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt mal wieder eine Premiere vor der Brust. Kleiner Mann, was nun, nach Hans Fallada, nicht im Zimmertheater, sondern in der zweiten Spielstätte im Löwen. Und das ist Teil des jungen Zimmertheaters. Da bist du der Hauptverantwortliche, nennt man das trotzdem auch Regisseur, klar, aber ja. Da gehört noch mehr dazu, als jetzt nur ein Stück zu inszenieren, wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeitet, die Laien sind, oder?
Ja, also letztendlich ist es eine Produktion wie jeder andere hier im Haus. Also ich mache das jetzt zum zweiten Mal. Es ist eine ganz normale Produktion, außer dass sie halt mit Jugendlichen gemacht wird, die Produktion. Aber so vom Arbeitsverhalten oder vom Aufwand ist es wie jede andere Produktion auch bei uns am Haus.
Da wird kein Unterschied gemacht, kein Ranking oder auch kein nicht mehr Aufwand, keine anderen Methoden?
Nee, also das war auch unsere, also eigentlich von Sandra und mir, wo wir gesagt haben, wir machen das, dass wir gesagt haben, wir arbeiten mit denen genauso, wie eigentlich mit uns Schauspielern gearbeitet wird. Also was ich versuchen will oder vermitteln will, ist eigentlich zusammenkommen, also dass man ein Ensemble wird, beziehungsweise ein bisschen Handwerk dem beibringen.
Wo kommen die Schauspieler her aus der Produktion? Wie kommt ihr an diese jungen Leute ran?
Also dieses Jahr, das sind tatsächlich die gleichen Leute wie letztes Jahr schon. Und letztes Jahr haben wir neu gestartet, weil Paul und ich das eben übernommen haben. Da waren dann zwei alte Hasen, sage ich mal, dabei. Und der Rest haben wir eigentlich, wir haben die Schulen angeschrieben, da es ja da auch oft Literatur- und Theaterkurse gibt, ob die das bitte verbreiten können. Und wer Interesse hat, sollte sich melden. Und dann haben wir da einfach lockere Treffen gemacht, mit denen gesprochen, was wir erwarten, was sie sich vorstellen, ob sie überhaupt die Zeit haben, eben auch die Ferien dafür komplett aufzuwenden und dann nicht mit den Eltern in Urlaub zu fahren oder mit Freunden sich zu treffen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und so haben wir eine Gruppe von sehr motivierten jungen Leuten zusammengekriegt.
Wann seid ihr da eingestiegen, zum Beginn der Spielzeit dann im Herbst?
Ein bisschen später. Also ich glaube, das erste Mal haben wir uns getroffen, das war im November. Und dann ging das auch relativ zeitig los mit den Proben dann auch. Also wo wir dann immer auch jeden Sonntag die Sonntage haben wir eigentlich immer geopfert, weil das war der Zeitpunkt, wo man sagt, man kriegt mal alle zusammen. Und das ist auch mal ganz gut, wenn alle auch dabei sind, weil ich finde, das ist für die Probenatmosphäre ist das ganz gut. Auch von der Arbeitsweise, beziehungsweise auch am Anfang ist es immer schwer, in welche Spielrichtung, welche Spielform geht man, was ist die Form, wie können die Figuren sein, und ich glaube, das war für den Anfang ganz gut. Und dann halt hatten wir Intensivprobenzeiten, das waren dann immer die Faschingsferien, beziehungsweise jetzt die Osterferien, wo wir halt wirklich jeden Tag 6-7 Stunden durchgehackelt haben.
Ganz schön intensiv, ja. Aber ein Unterschied von dem her, dass ihr die Gruppenfindung früher ist und ihr euch da dann schon kontinuierlich drauf vorbereitet habt.
Ja, also das war, eigentlich war das ein ganz großes Geschenk, dass wir so wirklich dieselben Leute hatten wie letztes Jahr. Also letztes Jahr konnte man sich noch kennenlernen, da hatte man auch ein bisschen mehr Zeit, Improvisation zu machen, also Körperarbeitung zu machen, Stimmtraining zu machen. Und die waren letztes Jahr, waren sie auf einem ziemlich guten Stand, wo sie sehr weit waren. Und dieses Jahr konnte man eigentlich da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Also das heißt, man konnte das ganze Ding weiter treiben.
Und habt euch wie euer Stück ausgesucht? War das jetzt euer Job oder ist das auch eine gemeinsame Geschichte gewesen?
Nee, das haben schon wir entschieden oder ausgesucht. Also wir haben ganz normal, wenn der Spielplan vorbereitet wird, also im letztes Jahr im Januar so ungefähr, überlegt man sich, okay, was kann man mit den Jugendlichen spielen? Und da haben wir, glaube ich, vor allem drauf geguckt, was ist ein Thema, wo auch Jugendliche was mit anfangen können. Dann natürlich, dass es irgendwie genügend Rollen gibt, damit jeder auch entsprechend präsent ist auf der Bühne, da auch Spaß dran hat, irgendwie was darzustellen. Und ja, so sind wir dann irgendwie auf Kleiner Mann, was nun gekommen.
Aber ihr wusstet noch nicht, dass die Gruppe gleich bleiben wird. Also ihr konntet das Stück nicht so auswählen, dass schon Gedanken an diverse Charaktere.
Doch, wir haben dann so Ende letzter Spielzeit mal gefragt, so ja, wie fandet ihr es dann, könnt ihr euch vorstellen, oder die Jugendlichen sind auch auf uns zugekommen, macht ihr das nächstes Mal nochmal, ich will irgendwie nochmal, würde ich gern mitmachen. Und wir, bei ein paar wussten wir es sicher und bei anderen war es dann halt, ja, mal gucken mit anderen Hobbys und Schule und so.
Also es war auch die gute Basis, dass wir wussten, okay, der Großteil steigt damit ein, weil sonst hätten wir vom Aufwand wirklich die Stück eigentlich jetzt gar nicht machen können, weil es ist jetzt kein klassisches Jugendclub-Theaterstück, was wir machen. Also es ist eigentlich ein Abendspielplan und ich merke selber, was die jungen Menschen da leisten und die eigentlich noch so keine Ausbildung haben, was die wirklich jeden Abend da arbeiten. Also ich meine, wir sind jetzt bei einer Spiellänge von ungefähr 2 Stunden und man merkt wirklich, also von der Sprache her, vom Text, wie der behandelt wird, das ist eine ziemliche Konzentrationssache, wo die da wirklich 150% geben, wo ich auch selber sagen muss, meine Güte, da können wir uns, glaube ich, die noch, so sage ich mal, eine Ausbildung hatten oder die das hauptberuflich machen, echt mal eine Scheibe von abschneiden, wie sie engagiert arbeiten und wie sie sich reinhauen.
Siehst du da Profipotenzial?
Ja, definitiv.
Und kann sich ja auch daraus entwickeln, oder? Dass da auch Berufswunsch oder eine...
Ja, also es gibt einige, die, glaube ich, die wollen in die Richtung gehen, den Beruf aufsuchen, Schauspieler oder beziehungsweise auch vielleicht irgendwas mit Theater machen. Also letztes Jahr, da hatten wir einen, der ist dann an die Schauspielschule gegangen und soweit ich jetzt weiß, dieses Jahr sind auch ein paar, die probieren es jetzt an den Schauspielschulen und ich sag immer, die sollen es probieren, ne? Also ist auch eine Erfahrung.
Da mal vorzusprechen.
Ja.
Und wie erinnerst du dich an dein Vorsprechen?
Ja, ich fand das immer, das war eine ganz spannende Zeit. Man lernt sich irgendwie selber kennen, man wird irgendwie schneller erwachsen, habe ich das Gefühl. Und irgendwie ist das so, das ist wie Sport machen. Man geht an die Schauspielschulen, man spricht vor. Manche haben Glück, also wie letztes Jahr halt, der dann an die Schauspielschule gegangen ist, der hatte wirklich Glück gehabt, der ist nach dem dritten Mal gleich angenommen worden. Und die Schauspielschulen haben sich eigentlich nach ihm gelächzt. Ne? Es kann aber manchmal sein, dass Leute, also wie zum Beispiel, ich habe mit Endrunden, glaube ich, 17 Mal vorgesprochen, ne, bis ich überhaupt an der Schauspielschule angenommen bin. Ich sag bloß immer, wenn sie es einmal schaffen, in eine Endrunde zu kommen oder in die zweite Runde, weil Schauspielschule geht ja nach Rundensystem, es bewerben sich ja ungefähr, sag ich mal, an der Schule immer so ungefähr 600 Leute und 10 kommen in den Studiengang, ne? Also das ist nicht viel. Und ich sage mal, wenn man einmal irgendwie eine Endrunde oder den Eingangstest bestanden hat, dann hat man auch Potenzial, weil die sehen dann schon dann irgendwas.
Und wenn man eine Hartnäckigkeit hat wie du, dass man 17 Mal sich nicht unterkriegen lässt und immer es wieder versucht, da braucht man schon auch mentale Stärke dazu.
Definitiv, aber das ist auch der Kampf dann im Beruf später. Ne? Ich meine, es wird ja noch härter.
Wenn es dann um Rollen und Anstellungen geht.
Genau, Engagements halt, das ist das Schwierige. Man denkt dann an der Schule, wow, jetzt habe ich es geschafft und super, die Welt wartet jetzt auf mich und dann wird man halt auf den Markt geworfen und die Realität sieht dann leider manchmal doch ein bisschen anders aus. Ne?
Also der Aussiebungsprozess geht weiter dann?
Ja.
Und ja, das ist wieder ein Meta-Thema. Gehen wir zurück zum Stück. Kleiner Mann, was nun? Worum geht's in diesem Stück nach dem Buch von Hans Pallada?
Genau, nach dem Roman. Der ist 1932 erschienen und die Zeit, in der das spielt, ist auch 1930 bis 32, also ganz, ganz Ende der Weimarer Republik. Und eigentlich geht's um ein junges Pärchen, Lämmchen und Johannes Pinneberg, die ganz doll ineinander verliebt sind. Sie ist dann schwanger, dann heiraten die beiden und versuchen eigentlich nur so ihr kleines Glück zu finden, zusammenzuleben mit dem Kindchen. Sie freuen sich auf das Kind und werden dann aber von der Realität auch eingeholt, dadurch, dass der Pinneberg eben mehrere Anstellungen verliert. Einfach dadurch, dass ja das die Gesellschaft gerade in der Krise ist, Wirtschaftskrise und ja, sie merken eben, dass einfache Dinge gar nicht mehr so leicht zu erreichen sind. Also sie müssen immer weiter kämpfen, müssen immer werden immer Steine in den Weg gelegt von außen, wo sie gar nicht irgendwie viel für können. Und es geht eigentlich immer abwärts. So, und das Einzige, was sie dann noch haben, ist eben ihre Liebe zueinander, wo sie irgendwie dann, was den letzten Hoffnungsschimmer so gibt.
Und ein dramatisches Ende oder ein Happy End?
Es ist relativ offen. So.
Also die Abwärtsspirale, die Kurve wird nur durch Liebe ein bisschen gedämpft.
Ja, ja.
Was ist daran für Jugendliche heute noch interessant, wenn ihr gesagt habt, auch ne, nach Themen auszuwählen, die für Jugendliche, wo Jugendliche sich auch finden können?
Also einmal ist natürlich dieses Thema der großen Liebe, die man findet, immer irgendwie präsent. Und dann ist das Stück eigentlich auch ein sehr schöner Gesellschaftsschnitt, so mit ganz vielen verschiedenen Figuren, die aus verschiedenen Gesellschaftsschichten kommen, was man auch heute irgendwie wieder findet. Also den Chef, der da irgendwie nur seinen Egoismus durchdrückt und gar nicht auf irgendwie Befindlichkeiten der Angestellten Rücksicht nimmt, oder die Vermieterin, die auch vom Schicksal gebeutelt wurde und jetzt ja nicht mehr ganz so zurechtkommt alleine. Und ich glaube, da waren auch einfach viele Figuren, wo es einfach Spaß macht, dran zu arbeiten, auch mit Kostüm, mit Verkleidung, wo sie auch einfach ja sich ausprobieren können mit Dingen, die sie so privat eben nicht haben.
Wie haben die sich dann, habt ihr auch schon Gedanken gehabt, welche Person auf welche Figur passt? Wie haben die sich die Rollen da gefunden?
Ja, das hatten wir schon. Also wir sitzen halt dann immer zusammen, wenn wir sagen, okay, wir haben uns jetzt für dieses Stück entschieden. Die sind definitiv drin und uns war relativ schnell klar, wer wirklich die Hauptfiguren sind in dem Stück. Und eben diese, wer denn wirklich die ganzen Randfiguren sind, die das ganze Ding eigentlich ins Rollen bringen, den ganzen Stein ins Rollen bringen und ins Laufen bringen. Das war uns relativ gut klar und ich glaube, das geht ziemlich gut auch auf mit der Besetzung. Klar, wir haben die zwei Hauptprotagonisten, die gehen durch das Stück komplett durch, die wir eher so, ja, wie soll ich sagen, die sind, sag ich mal, die haben nicht so eine Überspitztheit, sie gehen gerade durch, also sie erzählen, in dem Stück wird ja viel erzählt, es ist ja viel in Prosaform auch gesprochen, beziehungsweise geht es in Dialog dann rein, und sie erzählen immer, wer kommt dazu, und diese Figuren, was praktisch, ich sag jetzt mal, das war ich blöd, ja, Randfiguren, die eigentlich das Ganze zuspitzen, die haben wir versucht halt in eine Überspitztheit, in eine Überkarikatur schon ein bisschen reinzubringen, um das einfach nochmal ein bisschen klarer zu zeigen, wie die Außenwelt ist. Also sage ich jetzt mal von der reichen Schicht und es gibt die Armschicht, eigentlich gibt es keine Mittelstandsschicht mehr. Entweder ist man oben oder man ist unten. Und das haben wir versucht rauszuarbeiten, dass es eigentlich kein, es ist kurz ein Aufflammen von Hoffnung und man fällt immer tiefer. Und sie stehen wieder auf und sie kriegen wieder eine rein. Aber das ist dann eher mental.
Und das ist, ja, auch schon gesagt, der Spiegel der Gesellschaft, aber auch ein Spiegel der Zeit. Was war denn 1900, wie sah es denn da aus in der Weimarer Republik? Die Krise war da, aber was waren sonst noch so die Umstände auch, die gesellschaftlichen?
Na, die Weltwirtschaftskrise 1929 war natürlich ein sehr, sehr harter Schlag, ist von Amerika auf Deutschland und die umliegenden Länder übergeschwappt, hat dafür gesorgt, dass sehr viele in die Arbeitslosigkeit gefallen sind und da war es sehr schwer wieder rauszukommen, weil natürlich auch die Politik dann eher versucht hat zu sparen und nicht wie heute zum Beispiel, dass man da irgendwie eine geregelte Arbeitslosenunterstützung hat oder ja, solche Sachen. Und es gab auch eben politisch relativ viele Neuerungen, sei es jetzt Krankenversicherungen, wie schon gesagt, die Arbeitslosenversicherung. Und solche Sachen waren da einfach noch sehr neu und dadurch auch vielen Veränderungen unterworfen, sodass man eigentlich gar nicht mehr genau jetzt wusste, woran bin ich? Weil es sich eben innerhalb von mehreren Monaten wieder geändert hatte.
Und die Leute waren noch nicht so an die Demokratie war noch nicht so etabliert, auch
genau.
Wenn es jetzt, ne, da von der Erste Weltkrieg hat auch noch
war
nachgewirkt.
Fast schon wieder zu Ende. Also es gab da ja schon die Notverordnung, also es wurde eigentlich nur noch per Notverordnung regiert. Und was natürlich auch eine Unsicherheit hervorruft, dann Neuwahlen alle paar Monate mit dann neuen Kanzlern. Und natürlich hat man dann auch gesehen, dass sich die Gesellschaft radikalisiert hat, also entweder ins linke Lager oder dann eben ins rechte Lager, weil da eben die einfachen Lösungen präsentiert wurden.
Inwieweit ist es präsent im Text auch? Inwieweit unterhalten sich die Figuren auch über diese politisch-gesellschaftlichen Umstände?
Es gibt Andeutungen, aber die sind dann immer in Alltagsgespräche eingebunden. Also es wird nicht groß thematisiert, es wird einfach hingenommen als Gegebenheit. Und als Beispiel einmal, eine Arbeitskollege ist eben Nazi, das wird so hingenommen, da wird kurz erzählt, wie irgendwie sein Alltag da ist, aber das ist jetzt nicht ein großes Thema. Es läuft so mit.
Auch keine Kommentare auf die politischen Umstände dann von...
Nee, eher nicht. Ja. Also das ist, es schwillt immer so unterläufig mit. Es kommen so kleine Kommentare und ich glaube, die kriegt man schon mit. Aber es ist jetzt nicht, dass es wirklich dann darauf läuft. Also der Hauptfokus geht wirklich auf die beiden. Was macht die Gesellschaft mit ihnen? Und das ist wie so ein Schleier, der sie eigentlich auf sie raufdrückt.
Der Subtext.
Ja.
Wird es vorausgesetzt so ein bisschen, dass man das weiß? Oder reicht es auch? Kriegt man da dann auch ein Gefühl dafür, wenn man.
Man kriegt ein Gefühl dafür, würde ich sagen. Man kriegt schon. Also ich sehe das auch, wenn man das sieht, irgendwie auch zum Teil wirklich manchmal sehr filmisch. Und das ist das, was wir auch versuchen wollten, irgendwie. Also manche Szenen, gerade wenn das so in diesen Prosatexten ist und wir haben versucht, immer so wie kleine, so wie Reinschnitte zu machen, also dass das wie Sequenzen sind. Zum Beispiel gibt es ganz viele Bettszenen zum Beispiel und da haben wir auch immer überlegt, wie kann man diese Bettszene lösen und dass der Fokus wirklich dann über die Sprache geht und worum geht es gerade, was verhandeln sie gerade, wo ist die Not, wie kriegt, ne? Und das haben wir versucht mit Licht zu lösen, wo man sagt, okay, der Fokus ist jetzt wirklich nur auf sie, wo man dann denkt, oh, das ist nur noch jetzt ein Close-up auf sie, als ob die Kamera mitfährt.
Bettszenen?
Ja,
irgendwie. Kann man das verstehen?
Ja, die privaten, persönlichen Gedanken ist eben geschrieben, dass sie da im Bett liegen, kurz vorm Schlafen und sich dann eben unterhalten und deshalb nennen wir das Bettszene.
Ja. Also nicht, dass man da was Falsches
drunter macht. Nein,
ist kein jetzt Erotikstück.
Nein,
das
ist überhaupt kein Erotikstück.
Gibt es da schon diese Regieanweisungen dann in der Theaterversion oder habt ihr das aus dem Roman, aus dem Prosatext so?
Nee, es gibt eine Theaterfassung schon, die wir jetzt benutzt haben von Luc Perceval. Und da stehen kaum Regieanweisungen drin. Soweit ich mich erinnere, nee. Da ist aber tatsächlich eben entweder dialogischer Text, wo Figuren miteinander sprechen und dann auch immer, ja, eigentlich Erzählertexte, die eingeschoben sind, die aber entweder von Lämmchen oder eben von Pinneberg erzählt werden, wo es so ein bisschen aus der Figur eigentlich raustritt und dann ja wird auch irgendwie Landschaftsbeschreibung oder wer denn da jetzt auftritt, mit dem dann gleich gesprochen wird, wer das ist, was das für ein Charakter ist, solche Sachen stehen dann drin.
Kein externer Erzähler, nochmal eine extra Figur, sondern die zwei Hauptfiguren teilen sich das und bringen damit auch die Handlung voran.
Genau, sie treiben die Geschichte voran.
Aber sie sind es dann, ja, sie nicht wirklich als Dialog halt, sondern als so Beschreibung, um.
Ja, das war interessant, zum Beispiel, wo wir das gearbeitet haben, eben wie geht man von diesen Prosatexten in den, sag ich mal, in die direkte Rede rein. Das mag, glaube ich, für den Zuschauer am Anfang erstmal so ein bisschen befremdlich sein, wenn sie kommen, sie erzählen voneinander, Pinneberg macht das und Lämmchen macht das und Lämmchen geht jetzt ins Nebenzimmer und sie erzählen jetzt untereinander, was sie auf den Zuschauer dann transportiert und auf einmal sind sie wieder in einem Dialog drin und dann kommen wieder diese Prosatexte rein. Was ich faszinierend finde, ist, dass das sich während des Stückes in der Abhandlung eigentlich immer mehr miteinander vermischt, dass der Zuschauer das überhaupt gar nicht mehr so wahrnimmt. Was sind jetzt die Sprechertexte? Und das fand ich auch sehr spannend, an dem Material zu arbeiten, weil das kriegt dann auf einmal so einen Zug. Wir haben am Anfang mit sehr viel Bebilderung gearbeitet, also sehr szenisch, wo man sagt, da geht man schon fast so ein bisschen in Naturalismus rein, was immer mehr dann auch von der Geschichte auch wegrationalisiert wird. Es wird immer weniger, zum Schluss ist es eigentlich formal, es wird eigentlich nur noch gesprochen und die Bilder machen sich in dem Zuschauer dann, erschließen sich dann, also man hängt dann nur noch dran, sie erzählen und die Bilder gehen auf. Das kannst du, auf der Bühne kannst du diese Bilder gar nicht erzählen, also es funktioniert gar nicht.
So diese, ist es eine, auch eine Art von Entfremdung oder dieser Niedergang, der dann auch dadurch symbolisiert wird, dass es reduziert
ja, schon.
Wird, von schon. Der Inszenierung her?
Nee, Entfremdung überhaupt nicht. Also es ist,
es ist eher eine Vereinzelung. Also sie fühlen sich eben, oder sie sind immer ausgeschlossener, was man dann auch gerade ihm ansieht. Er sieht dann auch einfach hoffnungslos, mutlos aus. Und auch zwischen den beiden findet so eine Vereinzelung statt, weil er sich natürlich schämt, dass er die Familie nicht mehr versorgen kann, sie nicht weiß, wie sie ihm helfen soll. Und da, das sieht man einmal in den Texten und dann auch auf der Bühne eben wieder repräsentiert, dass sie dann wirklich alleine stehen und nicht mehr weiter wissen.
Und wie habt ihr das dargestellt? Kannst du da ein Beispiel geben, wenn du sagst, am Anfang so ein bisschen eher opulenter inszeniert, eher üppiger bebildert und das dann?
Naja, am Anfang, also ich denke so immer ein bisschen technisch. Also man muss ja versuchen, den Zuschauer erstmal einzuladen in die Geschichte, wozu sind sie gerade gebeten und versuchen auch, was ist die Inszenierungsform? Und da gehen am Anfang eben dadurch diese ganzen Prosatexte kommen und dann in den Dialog, dass der Zuschauer erstmal versteht, aha, so ist das dann. Und da am Anfang ist es sehr imposant, da ist es auch sehr spielerisch, wo ich sage, es geht auch schon wirklich was in etwas Komödiantisches rein. Was ich irgendwie in einem Stück, ich sehe das immer, das geht wie so eine Sprungschanze nach oben, das spitzt sich immer, immer, immer weiter zu und dann kommt, und das fand ich ganz spannend auch von der Fassung, was der Percival gemacht hat, dass es eigentlich, es kommen ganz viele Bildwechsel, also das eine Mal ist es dann wieder Lämpchen und Pinneberg sind allein zu Hause, dann ist er wieder auf der Arbeit und das wechselt immer her, immer mehr und diese Szenen, die sind eigentlich, die sind, manchmal werden die auch nur in 5 Sätzen werden die verhandelt. So, und dann denke ich, es ist ja blöd, wenn man permanent immer einen Umbau macht oder wie auch immer, wo ich denke, in dem Moment, nein, es wird immer schneller, das Rad, und gleichzeitig, es wird den auch immer mehr weggenommen, also kommt es dann irgendwann in etwas Formales hinein, was das ganze Ding noch mehr vorantreibt und was den Crash eigentlich zum Schluss viel größer macht. Dann wird das auch einmal nochmal aufgehoben durch 2 Spielszenen, die sind aber auch wieder weg. Da denkt man, okay, jetzt ist die Hoffnung nochmal da, aber es bricht sofort weg und dann sieht man ihn eigentlich zum Schluss, ja, wie er auf der Straße liegt und überhaupt gar nicht mehr weiß, also er traut sich nicht mehr nach Hause. Sie macht sich Sorgen, er kommt nicht nach Hause, hoffentlich ist er nicht irgendwie, tut er sich irgendwas an. Und dann ist er nur noch da und zum Schluss und ist eigentlich nur noch, man sieht eine leere Hülle eigentlich nur noch stehen. Und das habe ich durch dieses Formale versucht zu lösen. Und das macht sich im Kopf, glaube ich, des Zuschauers dann auf. Das kann man nicht bebildern.
Aber am Anfang eher so fast schon videoschnittmäßig, mäßige Cuts. Wie wechselt das dann zwischen Wohnung und Arbeit? Gehen die da hin und her oder wird das Licht geändert nur?
Es gibt Lichtwechsel. Wir haben eine Guckgastenbühne gebaut. Das heißt, wir haben mit Gassen, wir arbeiten mit Stoffelementen, wo man sagt, man kann die Bühne verändern, also mit Vorhängen. Da haben wir uns auch lange mit der Bühnenbildnerin unterhalten, dann, wie kann man das machen. Und wir gehen immer erstmal in so eine Arbeit, wo wir sagen, wir suchen erstmal ganz viel Material und was wir nicht brauchen, das schmeißen wir raus und was hilft uns an der Arbeit. Es wird aber sehr viel halt wirklich mit Lichtwechseln gearbeitet, die aber übergehen. Sie gehen von einem Punkt in den anderen und dann ist der Fokus wieder da und der Fokus ist dann wieder da und die Bühne unterstützt es dann noch mit.
Und was für Material war das alles, was ihr gesammelt habt und was ist da wieder rausgeflogen?
Ja, man geht erstmal rein, also wenn ich jetzt diese ganzen Nebenfiguren, was die Mutter von Pinneberg ist oder die Mutter von Lämmchen oder halt was der Kleinholz ist und so, ich versuche immer erstmal, damit man die Spieler auch motiviert zum Spielen, erstmal versuchen irgendwie den Kostüme anzuziehen. Die sollen sich erstmal richtig verkleidet fühlen auch, so was auch wirklich fern von ihnen ist, weil es sind ja auch... Ich meine, es sind junge Menschen, sie spielen Mütter, sie spielen Väter, sie spielen alte Frauen, ja, sind sie alles nicht. Das ist erstmal Material sammeln, also wo man dann auch vielleicht auch Videomaterial guckt oder guck mal, die Figur, das könnte in die Richtung gehen aus dem Film oder so, so ein Charakter könnte sie haben. Man spricht viel und viel über die Charaktere, was bringen sie mit an Material, und das ist das an Sammeln. Und genauso ist es auch auf der Bühne, also meine Bühnenbildnerin Jenja und ich, wir sind halt immer die immer mit ganz viel Gerassel ankommen, also auch Requisiten, und also die Bühne ist nur noch zugemüllt. Sandra denkt dann immer, um Gottes Willen, wer soll denn das später mal alles einrichten und so. Und wir so, ja, warte mal ab, wir müllen dann irgendwann noch aus. Ja, das sieht ja furchtbar aus, die Garderoben, es ist ein Schlachtfeld, da stehen 10.000 Schuhe. Und ja, es reduziert sich dann immer mehr, aber das ist eigentlich die gute Basis zum Arbeiten.
Du musst ja dann immer bremsen, ja?
Ein bisschen, ja. Es sind halt auch Jugendliche, das ist dann auch nicht ganz so ordentlich immer, und dann liegt alles irgendwo, und dann nächste Woche heißt dann, wo sind eigentlich meine Schuhe? Wo hast du sie denn hingestellt? Ja, da sind sie aber nicht mehr. Da musst du mal gucken, vielleicht sind sie woanders. Oh, ja, okay.
Also wir sind da, in der Hinsicht sind wir immer ein ganz gutes Team. Wir sagen immer Good Cop und Bad Cop, und Sandra muss leider immer ein bisschen den Bad Cop spielen. Und dann so, Leute, ab auf die Bühne, kommt, verquatscht jetzt nicht, wir müssen jetzt loslegen irgendwie. Aber so ist es eine super Sache. Es macht Spaß, und wir müssen danach uns auch immer echt kaputt lachen über sie, weil die sind auch so trocken einfach. Also was für, ja, in den Pausen auch.
Hat sich ein gutes Team dann auch entwickelt, weil das ist ja schon
voll.
Ohne Teamarbeit geht nichts.
Ne? Voll, also man hat ja am Anfang immer so eine Schamgrenze auch, ne? Also auch unter den Spielern, gerade wenn man jetzt so dieses Liebespärchen und so sieht, und die müssen sich ja dann auch mal auf der Bühne berühren, oder sie werden körperlich halt. Und das finde ich eigentlich ganz schön in diesem ganzen Probenprozess, die haben sich so gut kennengelernt, also da haben die wirklich jegliche Scham voreinander verloren und vertrauen sich und gehen wirklich alle liebevoll miteinander um. Es gibt kein Gedisse, keine Gängeleien oder kein Neid, gar nichts, also im Gegenteil, sie bestärken sich immer und sie sind immer auf dem Punkt da.
Welche coolen Requisiten haben sie denn jetzt ins Stück noch geschafft?
Sind gar nicht mehr so viel.
Nee.
Was haben wir denn? Eine Frisiertoilette.
Wir haben eine Frisiertoilette, ja.
Was ist das?
Eine Frisierkommode, die Pinneberg freudestrahlend mit nach Hause bringt. Das ist das erste Mobiliar, was er gekriegt hat, wo er über einen Alex damit gelaufen ist und fast unter den Autobus gekommen ist. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo wir sagen, auf die konnten wir nicht verzichten. Wir
groß
haben,
und schwer, oder was dann?
Nee, wir haben es dann ein bisschen abgeändert, weil so ein Ding einfach... ja, tatsächlich auch teuer ist in der Anschaffung. Und wir haben dann, also Jenja hat dann was zusammengezimmert, was jetzt, man erkennt es schon, aber man denkt ja, hä, okay. Weil dazu kommt natürlich noch, dass dieses Ding wahnsinnig teuer war und sie sich das eigentlich gar nicht leisten können und das jetzt auch nicht das essentielle Möbelstück überhaupt ist und man da eben auch wieder diese süße Naivität sieht und man sich denkt, ja, okay, der Junge hat seiner Frau eine Freude machen wollen, und die denkt sich auch nur so, ja, ach Gott.
Hätten wir ein paar Monate von essen können.
Ja, genau.
So. Ja.
Aber von dem her hat sie doch eine symbolische Bedeutung auch.
Ja.
Durfte rein.
Ja, naja, es ist auch wichtig, weil das zeigt in dem Moment so irgendwie, gerade von der Figur des Pinnebergs, die leben in der Zeit dann schon hier bei der Mutter, ne? Das ist jetzt so, jetzt steht, das ist zum Beispiel so ein Aufflackern der Hoffnung. Er steht jetzt im Leben, es funktioniert alles, für das Kind wird gesorgt sein, er hat ein Dach über dem Kopf, für seine Frau, die Arbeit, das funktioniert. Und dann kommt er halt stolz wie Oscar mit seiner Frisiertoilette an, und die denken nur noch, sag mal, geht's eigentlich noch? Aber sie sagt dann, ja, pass mal auf, das ist ja ganz süß, dass du es machen wolltest, du wolltest mir nur eine Freude machen, aber wir müssen trotzdem irgendwie die Miete zahlen. Aber er wollte seiner Frau, weil er sie so liebt, halt über alles eine Freude machen. Ja.
Was ist sonst noch dabei, was so auch für die Zeit vielleicht symbolisch war oder woran erkennt man es? Ihr habt gesagt, die Kostüme, wie sind die angezogen?
Also wir haben schon versucht, was so frisurentechnisch mäßig ist. Also
Kurzhaarfrisuren dann
Kurzhaarfrisuren, eher, so Bob. Also wir arbeiten auch sehr viel dieses Jahr mit Perücken, was ganz gut ist nochmal für die Figuren, um also auch vom Kostüm her, also das ist so ein bisschen, die Kostüme sind eher so ein bisschen gemischt, das geht schon in die Zeit, aber das ist dann schon manchmal gebrochen, auch so ein bisschen, in der heutigen Zeit würde ich nicht sagen.
So ein bisschen entweder zeitlose Elemente, die aber schon darauf hindeuten auf Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre.
Die waren ja schon ganz schön stylisch auch die Zeiten, oder? Ja, also da haben die Leute sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt. Auch viel gefeiert, oder?
Was kommt ja, aus? Also das lassen wir, also versuchen wir auch schon mit reinzufließen. Also was wir auch haben, also auch in die Musik, also ich gucke dann auch immer so ein bisschen nach Musik, da ist der Holländer ganz gut, was in die Zeit passt. Wir haben Klavier auf der Bühne, es wird live gesungen und auch so in diese Comedian-Harmonis-Richtung auch haben wir reingeguckt. Also ich glaube, das gibt alles so immer so ein bisschen so einen Beigeschmack von in diese Zeit rein.
Kleiner Mann, was nun nach Hans Fallada läuft im Rahmen des Jungenzimmertheater und hat Premiere am Samstag, dem 7. April. Was ist noch zu tun bis dahin? Ihr hattet keine Generalprobe. Kann man sowas darauf verzichten?
Also, es ist immer so, wir gehen in die, sag ich mal, in die Endprobenphase, denken wir immer so, oh mein Gott, wie sollen wir das alles schaffen, das ist noch so viel und gerade was so Haltungen und bedeutet oder Übergänge, dann natürlich das Leuchten und so. Und auf jeden Fall hatten wir dann Ostermontag unsere erste AMA gemacht, also alles mit allem, mit Licht durchfahren und da haben sie wirklich eigentlich zum ersten Mal wirklich alle Sätze im Durchgang auf der Bühne gesprochen und da merkte man, okay, gut, es funktioniert. Jetzt muss man so noch kleine Schrauben drehen. Und das wurde eigentlich immer besser und also wir haben uns dann jeden Morgen dann getroffen, dann eigentlich, dass wir gesagt haben, das sind die Problemstellen, die machen wir nochmal nach oder die arbeiten wir nochmal, korrigieren wir, da ziehen wir nochmal die Schraube ein bisschen an, putzen da. Und das haben die am Abend mit reingenommen, beziehungsweise ging das viel auf mündliche Verabredung, wenn ich dann sage, du probier mal an der Stelle, komm dann mal davor und versuch mal die Haltung oder ich möchte da, dass du da den Bruch, nimm den mal ein bisschen härter ran, setz dich da mehr drauf, wir können es noch ein bisschen dann sonst wieder minimieren. Und das haben die durch Absprache so gut eigentlich ins Fleisch rübergenommen, dass ich das eigentlich, dass man merkte, okay, vom Rhythmus-Timing, das baut sich immer mehr zusammen, auch von der Energiefrage, das war am Anfang auch immer die Angst, schaffen sie das überhaupt energiemäßig durchzukommen durch diesen ganzen Abend, weil die spielen halt 2 Stunden komplett durch.
Keine Pause.
Keine Pause. Wo man merkt dann auch, gerade was unser Hauptdarsteller ist oder bei vielen anderen natürlich auch, was stimmlich mega anstrengend ist. Also wo man dann merkte dann so, sag mal, Magnus, wie geht's dir jetzt, der den Pinneberg spielt? Ja, ist alles okay, aber die Stimme ist jetzt ein bisschen müde, ne? Sag ich, naja gut, das ist normal, aber es darf dir hier nichts wehtun und so. Nee, da sag ich schon Bescheid und so. Und das war immer so ein bisschen die Angst, halten sie es durch. Und jetzt hatten wir dann gestern unsere 2. Hauptprobe gehabt und hatten die öffentlich auch gemacht, also wo wir gesagt haben, ihr dürft einmal, wir machen eine öffentliche Probe, wo ihr Freunde, Eltern oder wie auch immer einladen dürft, damit ihr mal ein Gefühl kriegt, wie ist die Reaktion vom Zuschauer. Und ich finde, das hilft enorm, weil erstens hat sie es gestern extrem angepusht und zweitens hatten die dann gestern, wo ich auch gesagt habe, ihr habt Narrenfreiheit, ihr könnt machen, was ihr wollt, es ist eine Probe. Wenn was schief geht, geht was schief. Wir können auch, wir haben auch das Recht zu unterbrechen. Mussten wir gestern überhaupt nicht. Es sind sogar gestern so ein paar Kleinigkeiten Gott sei Dank schiefgegangen, weil es wirklich sehr gut gelaufen ist. Dachte ich, wann kommt denn jetzt endlich mal irgendwie ein Patzer oder wie auch immer. Dann gab es Gott sei Dank doch mal einen Texthänger oder einen kleinen Stolperer auf der Bühne. Und da waren wir ganz froh und ich habe jetzt gemerkt, das läuft so gut, warum soll ich jetzt die heute in eine Generalprobe schicken? Die sind kräftemäßig sowieso schon ziemlich am Ende und die sollen sich lieber ausruhen und schlafen, in die Sonne gehen, Eis essen, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt morgen überhaupt nichts, wo sie gesagt haben, naja, aber wenigstens treffen und dann treffen wir uns dann heute Abend dann nochmal und machen dann so ein bisschen so ein Wohlfühlpaket, so ein Verwöhnabend irgendwie, wo man sagt, wir machen irgendwie so, ja, Entspannungsübung einfach. Also wo ich sage, am besten kommt in Schlabberklamotten an, mal gucken, hören Musik oder irgendwie man ist beisammen und man hat jetzt Spaß und freut sich auf die Premiere morgen. Und deswegen sage ich, ist es nicht nötig, eine GP zu machen.
Bisschen loslassen.
Genau.
Auch mal gut.
Kann auch ganz gut sein, weil sich es setzt noch, das setzt sich dann einfach nochmal.
Wie nervös bist du jetzt vor der Premiere?
Also noch bin ich relativ entspannt. Morgen geht es dann so, wo ich dann am liebsten immer sage, ich möchte am liebsten nicht reingehen. Wo dann immer Sandra sagt, das kannst du nicht machen, mitgehangen, mitgefangen. Ich denke mal, das kommt dann kurz davor, also bin ich dann schon aufgeregt.
Und dann kannst du aber auch nichts mehr machen, ja?
Nee, ich habe gestern dann schon gesagt, sei es so, Leute, das ist jetzt euer Ding, ich gebe es jetzt euch außer Hand, jetzt müsst ihr was draus machen. Jetzt sind wir den gemeinsamen Weg gegangen oder die Reise, ich sage immer am Anfang von der Produktion, wir gehen eine Reise zusammen, wir wissen nicht, wo wir enden, wo wir miteinander arbeiten und natürlich, wo ihr anbieten müsst, was sie auch tun, weil sonst würde man gar nicht überhaupt dahin kommen. Klar, ich habe Ideen im Kopf, wie kann es aussehen, aber letztendlich umsetzen müssen sie es.
Aber es kommt deinen Vorstellungen als Regisseur jetzt schon ganz schön nahe.
Ja, also ich würde mal sagen, die Bilder, die ich im Kopf hatte, die Vision auch vom Bühnenbild, wie es aussieht, vom Team her, muss ich sagen, das hat sich alles umgesetzt und wo ich auch sage, ohne das Team, sage ich jetzt wie Sandra, die Dramaturgin oder auch Jenja, die Bühnenbildnerin, alleine könnte man das gar nicht stemmen. Also wo man merkt, gerade Sandra ist in der Thematik, im Stoff ist die viel weiter drin oder ich inszeniere dann manchmal was raus, es geht so nach Bauchgefühl, Impuls, wo ich dann wirklich dann auch die Absprache brauche, funktioniert das, kannst du dir das vorstellen? Klar gab es manchmal Situationen, da konnten sie sich das nicht vorstellen oder es hat dann mit Kommunikation zu tun, wo man dann denkt, ja, aber ich meine das doch so und so und nee, das funktioniert nicht, wo ich sage, nee, aber es hat dann was mit der Spannung und mit dem Gefühl zu tun und bababababa, das setze ich dann schon um, aber schon haben wir eigentlich die gleiche Sprache und das ist ganz gut und sonst wären wir jetzt auch, glaube ich, nicht fertig geworden. Klar, es ist klar, man gängelt sich auch mal an, aber wir schreien uns nicht an.
In welchem Stoff bist du mehr drin, dann näher dran an vielen anderen Produktionen oder wie?
Nee, auch einfach was so Hintergründe angeht, also irgendwie was den Auto angeht, was die Zeit angeht, was Details im Stück angeht, die nicht so bekannt sind, die ich dann aber auch oft nachgucken muss, weil ich mir denken kann, dass da immer eine Frage kommt von, sei es den Jugendlichen, genau.
Also so auch was mit Hintergrundrecherche oder so zu tun hat. Ja, was gibt's denn über Hans Faller da noch zu erzählen? Was war der denn für einer? Kein Feminist offensichtlich, wie wir vorhin.
Nee, das weiß ich gar nicht so genau. Tatsächlich heißt der Mann gar nicht Hans Faller da. Der heißt eigentlich Rudolf Dietzen. Das war sein schriftstellerisches Pseudonym, was er gewählt hat. Und er Kleiner Mann, was nun war, auch sein Durchbruchsroman. Er hat davor schon ein bisschen geschrieben, das waren aber alles eher Flops. Und damit wurde er dann richtig bekannt, weil er auch dann als Dichter des kleinen Mannes galt. Also dieses Milieu, was er beschreibt, dieses kleinbürgerliche, untere Gesellschaftsschicht, bei denen kam das auch an, seine Romane, weil sie sich da einfach auch wiedergefunden haben und die Sprache auch sehr sachlich, nüchtern und einfach war. Ansonsten war er auch ein eher, glaube ich, gequälter Geist. Also er war alkohol- und morphiumabhängig, war mehrfach im Gefängnis, weil er durch die Schriftstellerei am Anfang seinen Lebensunterhalt und auch gerade seine Suchtprobleme nicht finanzieren konnte und das dann eben auf illegale Weise gemacht hat.
Was hat er da gemacht?
Unterschlagung und Diebstahl, also jetzt nichts, so, aber
hat
trotzdem
gereicht
illegal.
Von Knast.
Genau. Und er war auch während seiner ganzen schriftstellerischen Tätigkeit immer, hat er immer Suchtprobleme. Das ist auch eingeflossen häufig in seine Texte. Also auch ein sehr bekannter Roman von ihm ist Der Trinker, wo es eben auch um einen Geschäftsmann geht, der dann durch seine Alkoholabhängigkeit immer weiter ins Abseits gerät. Und der Roman wurde aber erst posthum veröffentlicht, als er schon gestorben ist. Er ist auch sehr früh gestorben, mit, ich glaube, Mitte 50, aufgrund seiner Suchterkrankung, und körperlich hat er das eben nicht so gut verkraftet.
Durchbruch mit diesem Stück. Damals sind die einfachen Leute auch noch ins Theater gegangen. Wenn man sich heute das anguckt, ist es ja eher ein bisschen anders geworden, oder? Die hatten noch keinen Fernseher damals. Oder ist das, ich sehe auch kritische Blicke. Was meint ihr dazu?
Ich weiß, ich glaube.
Einfache Leute heute und einfache Leute damals vielleicht auch.
Ich glaube, es kommt auch viel einfach auf die Mittel an, die man hat. Also, wenn ich wirklich am Existenzminimum lebe, überlege ich es mir doch dreimal, ob ich sag mal, 10, 15 Euro für einen Theaterabend, von dem ich auch nicht immer genau weiß, was erwartet mich da, gefällt mir das überhaupt, ausgebe oder eben für was anderes. Und was ich häufig auch irgendwie aus meinem Umfeld erlebe, von Leuten, die eben nicht häufig ins Theater gehen, ist immer diese Frage, wie benehme ich mich da, was ziehe ich an? Also ganz oft so, ja, ich kann schon da gern hinkommen, was soll ich denn da anziehen? Ich meine, das ist vollkommen egal, es gibt keinen Türsteher, der sagt, nee, so nicht. Aber es ist bei vielen, glaube ich, einfach eine Gewohnheitssache, sind es nicht gewohnt, es ist was Besonderes, und dann hat es auch häufig so ein bisschen so eine, nicht eine Schamgrenze, aber so ein bisschen Überwindung, was Neues, sich auf was Neues einzulassen.
Aber Theater ist ja nicht die Oper, ne? Wo dieser Dresscode vielleicht ja auch noch besteht, ja?
Ich glaube, das hat auch immer mehr so eigentlich so ein bisschen abgenommen. Also gerade wenn man jetzt ins Schauspielhaus geht, klar, ist es schön, wenn man jetzt so einen Theaterabend genießt und viele sagen, okay, wir machen uns jetzt schön und schick. Aber letztendlich ist es relativ wurscht, ob man jetzt in Jeans und ein T-Shirt da reingeht und oder ob man jetzt sagt, man zieht einen Anzug an. Gut, die Oper ist natürlich immer ein bisschen anders, ne?
Die Sprache nochmal, ne, habt ihr ja auch erwähnt, die einfache Sprache von Fallada spielt in Berlin. Ist da auch ein bisschen Berlinern dabei dann?
Ja, also es geht ja da eigentlich los, im MacPom ist es, ne? Mhm. Da praktisch in der Provinz geht das los, und die ziehen dann praktisch runter nach Berlin zu der Mutter. Ja, also ich glaube, da sind schon so kleine Anlehnungen sind dabei von Dialekt, aber eher weniger. Es wird auch mehr erzählt, weil...
Und was zeichnet sonst noch die einfache Sprache oder auch die Sprache von Fallada aus?
Es sind einfach Beschreibungen. Es ist sehr sachlich, sehr nüchtern. Also es wird genau beschrieben in klaren Worten, wie irgendwas ist.
Eine Räumlichkeit oder wie sieht sie aus, wo steht etwas. Das wird sehr genau geschrieben, und das ist das Schöne eigentlich, was sich in dem Zuschauer aufmacht.
Und damit hat er dann wirklich Erfolg gehabt, aber das hat ihm nicht wirklich geholfen? Oder wie ist er damit dann umgegangen, wenn er davor so ein bisschen sehr prekär war?
Gerade dieser Erfolg mit dem ersten Roman, da hat er sich tatsächlich von dem Gehalt dann ein Anwesen gekauft für sich und auch seine Familie, seine Frau und die Kinder, wo er dann auch in der Provinz, wo er dann auch gut gelebt hat, wo er weiter geschrieben hat, aber eben diese Suchtthematik, das kam immer wieder hoch, da kam man nicht von weg. Und gerade wenn es dann irgendwie mal nicht so gut lief, also unter 33 kamen ja dann die Nationalsozialisten an die Macht, weil er tatsächlich auch gesellschaftlich geschrieben hat und auch schon gesellschaftskritisch das hinterfragt hat, und das war dann nicht ganz so gerne gesehen, und um einfach sich nicht in Gefahr zu bringen und weiterarbeiten zu können, ist er dann zur Unterhaltungsliteratur, also eher so seichte, fröhliche Stoffe übergegangen, was jetzt wahrscheinlich auch nicht seine Erfüllung war. Und da merkt man dann, ist es mit der Ehe, das hat dann auch gekriselt, der hat sich dann scheiden lassen, und solche Tiefschläge haben dann natürlich immer wieder dazu geführt, dass er wieder in die Abhängigkeit gerutscht ist. Also er hatte auch mehrere Entziehungskuren, die aber alle nicht langfristig geholfen haben.
Ein gezeichneter und am Ende dann auch gescheiterter Schriftsteller, ja, muss man sagen. Aber in dem Gewerbe ja auch nicht ganz unüblich, ne? Er steht da ja auch nicht alleine. Kleiner Mann, was nun? Der Titel stellt schon eine Frage. Ist der kleine Mann wirklich so klein auch? Ne?
Eigentlich nicht. Normalerweise ist er ein ganz großer. Der ist ein Kämpfer. Der Mann. Bei uns ist es eigentlich es ist wirklich schön. Unser Hauptdarsteller, er ist wirklich nicht groß, aber er spielt groß. Der ist, ja.
Und im übertragenen Sinne?
Ja, wie Paul schon gesagt hat, also natürlich, er ist einer von den kleinen Leuten, er hat nichts zu sagen. So, er hat keinen Einfluss, sei es irgendwie politisch, gesellschaftlich. Er versucht eigentlich nur sein Leben für sich selbst schön zu machen und dann für seine Frau. Er will auch gar nicht viel. So, es wird auch gesagt im Stück, so ja, man ist verheiratet, man geht mal ins Kino, man arbeitet, man hat die Kinder, den Haushalt, ist alles nett. Und er hat gar nicht so einen Drang danach, irgendwie nach was Höherem, dass er irgendwie mal Chef wird oder so. Und selbst das wird ihm durch die Außenwelt nicht ermöglicht. So, er merkt, es ist super schwer und ich muss trotzdem immer weiter kämpfen und machen und tun und hackeln, dass ich ein kleines bisschen fortkomme.
Und diese Personen, sowas, symbolischer kleiner Mann, gibt es ja immer noch. Und heute hat man ein bisschen das Gefühl, es gibt zwar keine Krise, aber viele Leute, die sich auch in ihrer Existenz bedroht fühlen und die dann jetzt tendenziell auch in Richtung rechte Wähler gehen. Kann man da auch so eine Analogie, oder stellt ihr da auch so eine Analogie fest? Oder wäre tendenziell auch der Pinneberg dann einer, der wegen seiner eigenen Not zum Nazi wird?
Nee, das...
Ist er da integer genug?
Da ist er integer genug. Das ist das eben, wo sie sagen, das wollen sie eben nicht in die Richtung gehen. Letztendlich ist es offen.
Ja.
Man weiß es nicht. Ich glaub's. Wenn ich es jetzt so sehe, ich glaub's nicht.
Und wenn es jetzt quasi die Zeiten auch miteinander gegenüberstellt, die jungen Leute leben heute, ihr spielt das Stück heute und den Menschen geht es zwar heute sehr, sehr viel besser, also wir haben keine existenzielle Krise, aber eine politische Krise haben wir schon auch. Ne? So.
Ja, und ich glaube, das ist das, was sich auch so ein bisschen damit, auch mit dem Stück verbindet in die heutige Zeit.
Ich glaube, das haben sie schon auch wiedergefunden. Ja. Also die sind zwar noch sehr jung, irgendwie mit 16 bis 18, aber sie haben trotzdem auch ein Gefühl dafür bekommen, dass es jetzt nicht unglaublich weit weg ist, weil es 80 Jahre alt ist oder eben vor über 80 Jahren spielt. So, sie haben sich da schon auch ja wiedererkannt oder konnten sich vorstellen, ach, es könnte mir heute auch so gehen.
Also es gab genügend Anknüpfungspunkte und der Stoff hat auch junge Leute heute noch begeistert, ja, oder berührt.
Ja, klar, ja, auf jeden Fall.
Kleiner Mann, was nun, die Premiere ist am Samstag, 7. April, dann weitere Aufführungen 10. April, 13. April, 14., 20., 21., 24. und 27. immer im ehemaligen Kino Löwen, immer 20 Uhr. Läuft dann auch während der Schulzeit dann wieder, ja. Aber da ist dann nicht mehr so viel extra Aufwand.
Naja, wir werden das jetzt mal sehen, wie sie drauf sind. Die werden schon eine gewisse Vorbereitungszeit brauchen, definitiv. Also wir haben jetzt mal so gesagt, wenn jetzt sie merken, die kriegen das kräftemäßig nicht hin, dass man schon mal versucht, an der Schule zu fragen, wäre das möglich, sie entweder eher mal aus dem Unterricht zu lassen oder den wirklich dann mal freizugeben. Das wollen wir schon versuchen, entgegenzukommen, weil sie spielen ja auch abends bis ungefähr bis 10 Uhr. Ne? Das, ja.
Für so ein extra ehrenamtliches Engagement kann man das doch verstehen. Was passiert mit dem Jugendzimmertheater nach dieser Inszenierung?
Das wissen wir nicht. Also wir haben, die zwei neuen Intendanten werden ihr Konzept haben und ihre Spielzeit planen, aber da sind wir nicht involviert, was sie da sich vorstellen.
Ich glaube, von Seiten der Jugendlichen her, sie würden sich freuen, wenn es sowas weitergeben würde, definitiv. Man weiß es nicht.
Aber man könnte auch da eine geordnete Übergabe anvisieren.
Könnte man machen, ja.
An euch soll es nicht liegen.
Nein, an uns liegt es überhaupt nicht, nein. Also gestern war das ganz lustig, da haben sie dann irgendwie so intern schon so, ja, ob sie nicht irgendwie, wenn es jetzt nicht weitergehen sollte, dass sie trotzdem irgendwas machen oder so. Das finde ich ganz schön.
Wisst ihr schon, wie es mit euch weitergeht?
Leider noch nicht.
Nee.
Noch nichts Spruchreifes. Ihr habt vielleicht ein paar Eisen im Feuer.
Mal schauen, also mal gucken.
Toi, toi, toi auf jeden Fall für die Premiere und auch für euren weiteren, ne, künstlerischen, beruflichen Lebensweg. Vielen Dank, dass ihr da wart. Paul Schäfer, Sandra Schumacher vom Zimmertheater.